Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Melanie Spindler, HR Business Partner bei der Hexagon Manufacturing Intelligence GmbH in Garching bei München. Und ihr hört nun eine neue Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Folge 66 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema leitende Angestellte. Gibt es sie wirklich und was ist bei Ihnen arbeitsrechtlich wichtig? Wie immer ein freundliches Moin aus Hamburg.
Auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Moin Moin aus dem Herzen von Hamburg.
Ja, an dieser Stelle wie immer Dank. Dank erstmal an neue HörerInnen auf Boer. Habe ich noch nie gehört. Ist eine Insel in der Karibik und offensichtlich ein selbstständiger Staat. Und dann haben wir uns natürlich auch wieder HörerInnen und Hörer geschrieben. Und denen wollen wir auch danken. So zum Beispiel Nada Rakinic hat uns geschrieben: Ihr Podcast ist mir bereits bekannt. Ich schätze die praxisnahen Inhalte und die klare verständliche Aufbereitung der Themen sehr. Vielen Dank dafür. Ja, auch Ihnen vielen Dank für diese freundlichen Worte. Dann Martina Dumitru hat uns geschrieben: Ihren Podcast höre ich sehr gerne. Ja, genauso gerne freuen wir uns natürlich über solche freundlichen Worte. Und dann noch Alena oder Aljona Thormann, die uns geschrieben hat: Ich bin bereits treue Hörerin Ihres Podcasts. Dieser gefällt mir sehr gut, sowohl lehrreich als auch spannend erzählt. Ja, auch dafür vielen Dank. Und einen besonderen Dank heute an Melanie Spindler, die gerade alle HörerInnen zur heutigen Folge begrüßt hat. Wenn Sie auch gerne einmal unseren Podcast ansagen wollen, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns immer darüber. So, jetzt an dieser Stelle erst einmal Neuigkeiten aus der Gesetzgebung. Am 6. August hat die Bundesregierung das sogenannte Rentenpaket beschlossen. Und das Gesetz enthält auch wichtige arbeitsrechtliche Regelungen. Bisher ist es ja nicht möglich, ArbeitnehmerInnen, die wegen Rentenbezuges aus eurer Firma ausgeschieden waren, bei Bedarf wieder einzustellen? Das kann man natürlich machen, aber dann das neue Arbeitsverhältnis ohne einen Sachgrund zu befristen. Das geht bislang nicht. Und zwar deswegen, weil § 14 Absatz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes das sogenannte Anschlussverbot enthält. Und das Anschlussverbot verbietet es, Arbeitsverhältnisse von ArbeitnehmerInnen sachgrundlos zu befristen, die schon einmal bei euch beschäftigt waren. Und in das Rentengesetz wird jetzt eine neue Regelung eingefügt, nach der § 14 Absatz 2, den ich gerade vorgestellt habe, oder das Anschlussverbot, nicht gilt für ArbeitnehmerInnen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Es kann also, natürlich erst wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, mit diesen RentnerInnen ein befristetes Arbeitsverhältnis geschlossen werden, ohne einen Sachgrund zu haben. Wenn bestimmte Grenzen nicht überschritten werden, und zwar darf eine Höchstdauer von insgesamt 8 Jahren oder eine maximale Anzahl von 12 befristeten Arbeitsverträgen nicht überschritten werden. Wird eine oder werden beide dieser Grenzen überschritten, ist die Befristung unwirksam. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass diese erleichterte Möglichkeit nur bei Personen gelten soll, die die Regelaltersgrenze zum Bezug einer Rente erreicht haben. Für andere Renten, zum Beispiel Rente wegen voller Erwerbsminderung, Rente für langjährig Versicherte oder Rente mit Abschlägen, gilt das nicht. Das neue Rentengesetz wird jetzt in den Bundestag eingebracht werden und soll tatsächlich noch in diesem Jahr beschlossen werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Was geht schon jetzt? Schon jetzt ist es möglich, eine Befristung, die ihr im Arbeitsvertrag vereinbart habt, also eine Befristung, mit der das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmende das Alter zum Bezug der Regelaltersgrenze erreicht, mehrfach zu verlängern. Das ergibt sich aus einer etwas versteckten Vorschrift im § 41 Absatz 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch Römisch 6. Mehr zu diesem Thema könnt ihr in Folge 20 hören, in der wir ein Interview mit dem Richter am Bundesarbeitsgericht Matthias Wasko zu diesem Thema geführt haben. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Und jetzt ab zu unserem heutigen Schwerpunktthema leitende Angestellte. Gibt es sie wirklich und was ist bei Ihnen arbeitsrechtlich wichtig? Ja, leitende Angestellte sind ein typischer Zwitter im Arbeitsrecht. Auf der einen Seite sind sie zwar arbeitsrechtlich ArbeitnehmerInnen, auf der anderen Seite sind sie sehr nah an der Leitung des Unternehmens angesiedelt und nehmen deswegen auch Arbeitgeberfunktionen wahr. Und aus dieser Sonderstellung können sich auch Interessenkonflikte mit dem Arbeitgeber ergeben und genau deswegen bekommen sie im Arbeitsrecht eine Sonderbehandlung. Was das genau bedeutet, das wollen wir uns heute mal anschauen. Kommen wir zum ersten Punkt aus der Überschrift, gibt es leitende Angestellte wirklich? Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, natürlich gibt es leitende Angestellte, aber es sind deutlich weniger, als die ArbeitnehmerInnen selbst denken und auch deutlich weniger, als viele in den Firmen intern so bezeichnet werden. Ein Klassiker im Arbeitsrecht ist auch, dass während des Arbeitsverhältnisses sehr viele ArbeitnehmerInnen leitende Angestellte sein wollen. Und wenn das Arbeitsverhältnis dann gekündigt wird, aber alle plötzlich bestreiten, jemals leitende Angestellte gewesen zu sein. Warum ist das so? Um das zu klären, müssen wir uns im ersten Schritt einmal anschauen, wann ein Arbeitnehmender rechtlich gesehen eigentlich ein leitender Angestellter ist. In zwei Gesetzen ist das geregelt, wann jemand leitender Angestellter ist und leider sind die Voraussetzungen auch nicht gleich. Zum einen § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz. Da sind ArbeitnehmerInnen vor allen Dingen dann leitende Angestellte, wenn sie vergleichbar mit Geschäftsführern oder Betriebsleitern sind und wenn sie zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung von ArbeitnehmerInnen berechtigt sind. Nach dieser Regelung reicht es also aus, dass jemand einstellt oder entlässt. Das muss aber jeweils, und das ist jetzt sehr wichtig, selbstständig erfolgen. Und selbstständig bedeutet hier, dass die leitende Angestellte selber ohne Zustimmung einer anderen Person über die Einstellung oder die Entlassung entscheidet. Aus unserer Praxis können wir sagen, dass es diese Befugnis zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung nur sehr selten gibt. Wenn jemand diese Befugnis hat, ist er in der Regel Prokurist. Andersherum sind längst nicht alle Prokuristen zur selbstständigen Entscheidung über Einstellung oder Entlassung berechtigt. Was ist die Folge nach dem Kündigungsschutzgesetz, wenn jemand leitender Angestellter ist? Das Kündigungsschutzgesetz findet zwar Anwendung, allerdings gibt es dann einige Sonderregelungen, die wir uns nachher noch einmal genau ansehen. Und noch ganz kurz vorher zu Geschäftsführern. Auf Geschäftsführer findet das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung. Das heißt, sie können jederzeit gekündigt werden, ohne dass ein Kündigungsgrund nach § 1 Kündigungsschutzgesetz benötigt wird. Es müssen bei einer Kündigung eines Geschäftsführers allerdings die vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen eingehalten werden. Und bei einer fristlosen Kündigung gilt wie bei ArbeitnehmerInnen § 626.1 BGB. Es ist also ein wichtiger Grund nötig, damit eine fristlose Kündigung eines Geschäftsführers wirksam ist. Das zweite Gesetz, in dem geregelt ist, wer leitende Angestellte sind, ist das Betriebsverfassungsgesetz. In § 5 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz steht drin, dass leitende Angestellte ArbeitnehmerInnen sind, die zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von ArbeitnehmerInnen berechtigt sind oder ArbeitnehmerInnen, die Generalvollmacht oder Prokura haben und die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder ArbeitnehmerInnen, die, jetzt kommt eine relativ lange Definition, die regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnehmen, die für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er, also der leitende Angestellte, dabei entweder die Entscheidung im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst. Das heißt, in der ersten Gruppe ist der wesentliche Unterschied zum Kündigungsschutzgesetz, dass die ArbeitnehmerInnen berechtigt sein müssen, einzustellen und zu entlassen. Also nicht oder zu entlassen, sondern und zu entlassen. Beides zusammen. Und außerdem muss das wie beim Kündigungsschutzgesetz selbstständig sein, also ohne dass jemand anderes zustimmen muss. Dann sind noch ArbeitnehmerInnen mit Prokura und Generalvollmacht nach dem Betriebsverfassungsgesetz leitende Angestellte. Allerdings muss die oder der leitende Angestellte mit den üblichen Vollmachten ausgestattet sein. Es kommt nämlich immer mal wieder vor, dass ArbeitnehmerInnen zwar Prokuristen sind, aber tatsächlich kaum etwas dürfen. Solche Personen sind keine leitenden Angestellten. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die, wie ich eben zitiert habe, sonstige Aufgaben wahrnehmen, die für den Bestand und die Entwicklung der Firma von Bedeutung sind, die für diese Aufgabe besondere Qualifikationen haben und entweder selbstständig entscheiden oder auf die Entscheidung des Arbeitgebers erheblichen Einfluss haben. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es solche Leute, zumindest vor dem Arbeitsgericht, tatsächlich kaum gibt. Wenn man sich hierüber streitet, muss nämlich der Arbeitgeber im Einzelnen darlegen und beweisen, dass all diese Voraussetzungen vorliegen. Und hier liegt die Latte, das kann ich sagen, extrem hoch und ist kaum zu überspringen. Ja, als nächstes gucken wir uns an, was arbeitsrechtlich bei leitenden Angestellten alles anders ist. Als erstes gucken wir hier ins Betriebsverfassungsgesetz.
Genau, und da haben wir gleich sehr einschneidende Unterschiede zu, in Anführungsstrichen, normalen Arbeitnehmern. Leitende Angestellte haben nämlich kein aktives und passives Wahlrecht bei Betriebsratswahlen. Das heißt, mit anderen Worten, sie wählen nicht und können auch nicht gewählt werden. Findet sich in den Paragraphen 7 und 8 des Betriebsverfassungsgesetzes. Weiterhin hat der Betriebsrat grundsätzlich keinerlei Mitbestimmungsrechte bei leitenden Angestellten, also zum Beispiel bei der Einstellung oder bei der Versetzung eines leitenden Angestellten. Auch bei der Kündigung eines leitenden Angestellten ist der Betriebsrat nicht zuvor anzuhören. Aber, das hatten Sie ja eben von meinem Kollegen Alexander Scharf schon gehört, in der Praxis, ja, kommt es nicht selten vor, dass voreilig angenommen wird, dass ein Mitarbeiter ein leitender Angestellter ist. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere in Situationen, wo es alles andere als eindeutig ist, ob ein leitender Angestellter tatsächlich ein leitender Angestellter im Sinne des BetreVG und des KSG ist, geraten werden vorsorglich dem Betriebsrat auch vor der Kündigung eines aus Ihrer Sicht leitenden Angestellten anzuhören. Das können Sie auch mit dem Zusatz tun, dass Sie davon ausgehen, dass sich bei Mitarbeiter XY um keinen Arbeitnehmer im Sinne des BetreVG handelt, Sie aber aus Gründen arbeitsrechtlicher Vorsicht den Betriebsrat in diesem Zusammenhang vorsorglich zu der beabsichtigten Kündigung des leitenden Angestellten XY anhören. Weil, das haben Sie ja gerade auch wiederum von meinem Kollegen gehört, vom Arbeitsgericht ist es dann häufig so, dass Arbeitnehmervertreter sich vom Arbeitsgericht auf den Standpunkt stellen, unser Mandant ist kein leitender Angestellter, unser Mandant ist ein stinknormaler Arbeitnehmer im Sinne des BetreVG und im Sinne des KSG. Auch hat der leitende Angestellte kein Teilnahmerecht an Betriebsversammlungen im Sinne des Paragraphen 42 BetreVG. Allerdings kann der leitende Angestellte als Vertreter des Arbeitgebers von diesem als Vertreter des Arbeitgebers in Betriebsversammlungen entsendet werden. Da stellt sich natürlich dann die Frage, ja, gibt es denn dann gar keine Interessenvertretung für leitende Angestellte? Doch. Und zwar den sogenannten Sprecherausschuss. In Betrieben mit mindestens 10 leitenden Angestellten werden Sprecherausschüsse gewählt. Der Sprecherausschuss ist also ein gewähltes Organ der betrieblichen Mitbestimmung, das die Interessen der leitenden Angestellten in einem Betrieb oder Unternehmen vertritt. Dieses Gremium wird, das wollen wir gleich nur ganz kurz erklären, gemäß dem Sprecherausschussgesetz errichtet und hat die Aufgabe, diese Belange der leitenden Angestellten gegenüber der Unternehmensleitung zu vertreten. Der Sprecherausschuss hat im Unterschied zum Betriebsrat keine Mitbestimmungsrechte. Bei der Änderung von Arbeitsbedingungen und Gehaltsgestaltung sowie bei der Einführung und Änderung von Beurteilungsgrundsätzen hat er ein Unterrichtungs- und Beratungsrecht. Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines leitenden Angestellten ist dem Sprecherausschuss rechtzeitig mitzuteilen. Aber, und das ist wichtig, vor jeder Kündigung eines leitenden Angestellten ist er entsprechend zu unterrichten und anzuhören. Paragraph 31 Absatz 2 des Sprecherausschussgesetzes. Und eine Kündigung ohne vorherige Anhörung des Sprecherausschusses ist unwirksam. Ja, das sollte also in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden. Wenn in Ihrem Unternehmen ein Sprecherausschuss existiert und wenn Sie einen Betriebsrat haben, und es dann im Vorfeld von anstehenden Sprecherausschuss- bzw. Betriebsratswahlen zum Streit darüber kommt, ist ein Mitarbeiter der Gruppe der leitenden Angestellten zuzuordnen oder der Gruppe der Arbeitnehmer, ist im Paragraphen 18a des Betriebsverfassungsgesetzes ein relativ kompliziertes Zuordnungsverfahren geregelt, was allerdings ermöglichen soll, im Vorfeld einer solchen Wahl Rechtssicherheit herzustellen, in welchem Rahmen ein Mitarbeiter wahlberechtigt ist. Ist er also mit anderen Worten für die Sprecherausschusswahl wahlberechtigt oder für die Betriebsratswahl? Und kleiner Twist am Ende: Für die Schwerbehindertenvertretung sind auch leitende Angestellte wahlberechtigt. Warum ist das so? Nach § 177 Absatz 2 des Sozialgesetzbuches 9 sind alle im Betrieb beschäftigten, schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten Menschen wahlberechtigt. Also dort findet keine Differenzierung nach dem Arbeitnehmerbegriff statt, sondern da wird unisono auf schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen abgestellt.
Ja, noch ein anderer Punkt zum Betriebsverfassungsgesetz. Von Arbeitgebern sehr ungeliebt ist das Recht des Betriebsrates, Einsicht in die Bruttolohnlisten zu nehmen. Aus verschiedenen Gründen mögen Arbeitgeber dieses Recht nicht. Insbesondere kommt es immer wieder vor, dass oft bereits einen Tag nach der Einsichtnahme es im ganzen Betrieb ein offenes Geheimnis ist, wer wie viel verdient. Das ist zwar ein klarer Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht des Betriebsrates, ist aber leider ein typischer Fall aus unserer Praxis. Eines ist aber ganz klar: Einsicht in die Löhne müsst ihr nur für Arbeitnehmer gewähren, die auch vom Betriebsrat vertreten werden. Da der Betriebsrat aber keine leitenden Angestellten vertritt, hat er auch kein Recht, die Löhne dieser leitenden Angestellten einzusehen. Hier kommt es naturgemäß immer wieder zu Auseinandersetzungen, da der Betriebsrat gerne die Gehälter von Führungskräften einsehen möchte, der Arbeitgeber diese aber für leitende Angestellte hält. Wenn ihr in solch einem Fall einmal Unterstützung braucht, kommt gerne auf mich zu. Ich habe schon vielen Arbeitgebern geholfen, die Einsichtnahme zu verhindern, zu begrenzen oder zumindest zeitlich zu verschieben. Auch wenn ihr euch generell fragt, ob in einem konkreten Fall, egal ob leitender Angestellter oder nicht, ein Einsichtnahmerecht besteht, meldet euch gerne. Jetzt ein weiteres wichtiges Gesetz, und zwar das Kündigungsschutzgesetz. Ein Punkt vorweg: Auch bei leitenden Angestellten gilt das Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, ihr braucht auch bei der Kündigung von leitenden Angestellten grundsätzlich einen Kündigungsgrund nach § 1 Kündigungsschutzgesetz. Also betriebsbedingte Gründe, verhaltensbedingte Gründe oder personenbedingte Gründe. Im Gegensatz zu normalen ArbeitnehmerInnen habt ihr bei leitenden Angestellten aber, ich nenne es mal, eine zweite Chance. Ist nämlich die Kündigung nur deswegen unwirksam, weil es keinen Kündigungsgrund gibt, dann könnt ihr bei leitenden Angestellten nach § 14 in Verbindung mit § 9 Kündigungsschutzgesetz einen sogenannten Auflösungsantrag stellen. Das bedeutet, dass selbst wenn ein Kündigungsgrund nicht gegeben ist, sich der Arbeitgeber von dem leitenden Angestellten im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses trennen kann, allerdings nur gegen Zahlung einer Abfindung. In diesem Fall löst dann das Arbeitsgericht das Arbeitsverhältnis gegen Abfindung auf. Normalerweise braucht ihr für einen solchen Auflösungsantrag eigentlich einen Grund, und die Hürden für diesen Grund sind hier ziemlich hoch. Ist allerdings der gekündigte Arbeitnehmer ein leitender Angestellter, dann braucht ihr keinen Grund für den Auflösungsantrag. Wichtig ist hierbei, dass die Kündigung nicht aus formalen Gründen, zum Beispiel nicht zugegangen, Unterschrift fehlt, fehlende Zustimmung des Integrationsamtes oder ähnliches unwirksam ist. Liegen solche formalen Probleme vor, könnt ihr keinen Auflösungsantrag stellen. Wichtig zu wissen ist noch, dass die von den Arbeitsgerichten ausgeurteilte Abfindung regelmäßig nicht extrem hoch ist und im Gesetz außerdem durch eine Obergrenze gedeckelt ist. Häufig bewegen sich solche von den Gerichten ausgeurteilten Abfindungen in einem Bereich von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Im Arbeitsgericht geht es also bei solchen Auflösungsanträgen zentral um die Frage, ob der Arbeitnehmer ein leitender Angestellter ist oder nicht. Die Frage ist für euch als Arbeitgeber von erheblicher Bedeutung. Sollte nämlich das Arbeitsgericht zu der Auffassung gelangen, dass der Arbeitnehmer kein leitender Angestellter ist, so kann das Arbeitsgericht das Arbeitsverhältnis nicht gegen Zahlung einer Abfindung auflösen. Also außer ihr habt einen Auflösungsgrund. Das bedeutet, bei Unwirksamkeit der Kündigung droht eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers und die Zahlung von in der Zwischenzeit aufgelaufenem Lohn für die Zeit der Nichtbeschäftigung. Beziehungsweise es wird ein Vergleich geschlossen mit einer hohen Abfindung. Das kann schnell sehr teuer werden. Besonders wichtig ist, dass ihr durch eure eigenen Handlungen vor Ausspruch einer Kündigung nicht zu weiteren Problemen beitragt. Ich hatte einmal einen Fall, in dem ein Arbeitgeber zunächst sämtliche Vollmachten des leitenden Angestellten widerrufen hat und erst danach gekündigt hat. Das führte dazu, dass der Arbeitnehmer zunächst seinen Status als leitender Angestellter verlor und bei Zugang der Kündigung ein normaler Arbeitnehmer war. Eine gerichtliche Auflösung gegen Abfindung war dann nicht mehr möglich. Ihr seht also, die Reihenfolge von Kündigung und Widerruf der Vollmachten ist sehr wichtig. Wir raten bei der Kündigung eines leitenden Angestellten auch stets dazu, vorsorglich den Betriebsrat anzuhören. Das hatte ja schon mein Kollege gesagt. Natürlich nur, wenn ihr so einen habt, einen Betriebsrat. Nichts ist schlimmer, als wenn das Gericht möglicherweise erst Monate nach Ausspruch der Kündigung feststellt, dass es sich bei dem gekündigten Arbeitnehmer nicht um einen leitenden Angestellten handelt und ihr den Betriebsrat nicht angehört hat. Und parallel, auch das hatte mein Kollege schon gesagt, wenn ihr auch noch einen Sprecherausschuss habt, dann hört ihr auch den zusätzlich zum Betriebsrat noch zur Kündigung an. Und noch ein letzter Punkt. Oft werden Arbeitnehmer bei Kündigung von Arbeitgebern einseitig freigestellt. Hier kommt es bezogen auf die Freistellung selten zur Auseinandersetzung, weil die ArbeitnehmerInnen eher selten ein Interesse daran haben, während der Kündigungsfrist weiter zu arbeiten. Bei leitenden Angestellten kann das aus taktischen Gründen allerdings anders sein. Ein leitender Angestellter ist wie jede Führungskraft sehr nah an der Geschäftsführung angesiedelt und deswegen ist auch ein besonderes Vertrauensverhältnis erforderlich. Weil dieses Vertrauensverhältnis unter einer Kündigung stark leidet oder vielleicht schon vorher beschädigt ist, werden leitende Angestellte bei Kündigungen eigentlich so gut wie immer freigestellt. Wenn sich jetzt der leitende Angestellte anwaltlich beraten lässt, dann raten Anwälte oft dazu, die Beschäftigung auch während der Kündigungsfrist zu verlangen, um den Arbeitgeber unter Druck zu setzen und so eine möglichst hohe Abfindung zu erreichen. Und wenn dann kurzfristig keine Einigung zustande kommt und der Arbeitgeber die Beschäftigung ablehnt, wird vom leitenden Angestellten oft eine einstweilige Verfügung gerichtet auf Beschäftigung beantragt. Warum ist das problematisch aus Arbeitgebersicht? Ja, zum einen haben wir bei einer einstweiligen Verfügung ein beschleunigtes Verfahren. Das heißt, das Arbeitsgericht wird innerhalb von circa einer Woche oder manchmal sogar auch schneller einen Gerichtstermin anberaumen und in diesem Termin kann auch sofort eine Entscheidung getroffen werden. Es gibt also einen großen zeitlichen Druck auf den Arbeitgeber. Dazu kommt, dass der Arbeitgeber auch inhaltlich oft stark unter Druck gerät, da die Klauseln im Arbeitsvertrag, auf denen die Freistellung beruhen, häufig unwirksam sind. Insbesondere ist im Arbeitsvertrag selten geregelt, welche Gründe vorliegen müssen, damit eine Freistellung ausgesprochen werden darf. Die Aufzählung solcher Gründe ist aber erforderlich, um die Klausel wirksam zu machen. Wir bieten euch gerne an, uns euer Mustervertrag einmal zuzusenden. Dann schauen wir kostenfrei und unverbindlich drüber, ob eure Klausel zur Freistellung die arbeitsgerichtlichen Anforderungen einhält. Meldet uns einfach euren Mustervertrag zu. Mailadressen kennt ihr in den Shownotes. In diesem Zusammenhang kann ich euch auch den Beitrag meines Kollegen von vor einigen Wochen in unserer LinkedIn-Gruppe nur wärmstens empfehlen. Darin ging es um die Freistellung und die Rückforderung des Dienstwagens. Den Link stelle ich euch auch in die Shownotes. Ja, abschließend kommen wir dann jetzt zum Arbeitszeitgesetz.
Und auch hier sind Besonderheiten für leitende Angestellte zu berücksichtigen. Hintergrund ist hierfür die Regelung in § 18 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitszeitgesetzes. Diese Vorschrift nimmt leitende Angestellte im Sinne von § 5 Absatz 3 BetRe VG vom Geltungsbereich des Gesetzes aus. Wir erinnern uns an das, was mein Kollege bereits in der Einleitung hier gesagt hat. Das sind also die etwas strengeren Voraussetzungen. Mit anderen Worten, wir brauchen Einstellungs- und Entlassungsbefugnis. Hintergrund für diese Bereichsausnahme ist, dass leitende Angestellte aufgrund ihrer Position und der damit verbundenen Verantwortung ihre Arbeitszeit ja im Wesentlichen eigenverantwortlich gestalten können und auch müssen. Ja, was sind die Rechtsfolgen von dieser Bereichsausnahme? Ja, die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, wie zum Beispiel die täglichen Arbeitszeitgrenzen, die Pausenregelung, die Ruhezeitenregelung, die sind auf leitende Angestellte nicht anwendbar. Zwischenfazit dazu: Das klingt aus Arbeitgebersicht ja erstmal ganz verlockend, aber das gibt tatsächlich nur scheinbare Sicherheit. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass viele leitende Angestellte zwar so genannt werden oder so behandelt werden im Unternehmen, aber tatsächlich gar keine leitenden Angestellten im Sinne des BetRe VG sind. In diesem Fall kann das dazu führen, dass wenn hier voreilig arbeitgeberseitig die Anwendbarkeit der Bereichsausnahme des § 18 Absatz 1 Nummer 1 Arbeitszeitgesetz angenommen wird, dass Sie als Arbeitgeber gegen Ihre Verpflichtungen aus dem Arbeitszeitgesetz, zum Beispiel die Einhaltung der täglichen Höchstarbeitszeit, die Einhaltung von Ruhezeiten, die Einhaltung von Pausezeiten, verstoßen, was wiederum gemäß den § 22 und 23 des Arbeitszeitgesetzes Bußgeld bewährt sein kann. Da sind wir dann im Ordnungswidrigkeitenrecht und bei schwerwiegenden Verfehlungen auch im Bereich des Arbeitsstrafrechts relevant sein kann. Eine andere Frage im Zusammenhang mit der Arbeitszeit ist die Frage, wie sieht es denn mit der Vergütung von Überstunden für leitende Angestellte aus? In der Praxis wird man in der Regel keine expliziten, ausdrücklichen Regelungen zur Vergütung von Überstunden in Arbeitsverträgen finden. Dementsprechend ist in dieser Konstellation häufig die Frage, gibt es denn eine Vergütungserwartung, falls leitende Angestellte Überstunden leisten? Und da wird man relativ häufig sagen können, nein, eine solche Vergütungserwartung wird in der Regel nicht bestehen. Dies vor dem Hintergrund, dass leitende Angestellte regelmäßig ein Monatsgehalt weit oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen und nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts in dieser Konstellation dann regelmäßig keine Vergütungserwartung gegeben ist. Die fehlende Vergütungserwartung folgt im Übrigen auch daraus, dass die Arbeitsbedingungen bei leitenden Angestellten regelmäßig auch Boni und andere variable Vergütungsbestandteile vorsehen, sodass auch unter diesem Gesichtspunkt keine Vergütungserwartung für geleistete Überstunden zu bejahen ist. Abschließend noch ein kurzer Hinweis für die Lohnsteuer und die Sozialversicherung. Da gelten nämlich keine Besonderheiten. Leitende Angestellte sind steuerrechtlich Arbeitnehmer und gehören zu den abhängig Beschäftigten in der Sozialversicherung. Hier ist also wie üblich bei Arbeitnehmern vorzugehen und abzurechnen.
Ja, das soll es schon für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine tolle Bewertung da. Das hilft uns natürlich, damit unser Podcast sichtbarer wird. Folgt uns, dann verpasst ihr keine neue Ausgabe. Und vor allen Dingen, wenn ihr bei Spotify seid, lasst einen Kommentar da. Das hilft uns auch sehr. Die nächste Folge, die könnt ihr am 15.09. hören. Thema ist, richtig Pause machen will gelernt sein. Auch dazu könnt ihr uns wie immer Fragen zusenden, die E-Mail-Adressen in den Shownotes wie immer. Wenn die heutige Folge rauskommt, könnt ihr euch noch zu unserem Webinar Kündigen will gelernt sein Top 10 Kündigungsgründe 2025 anmelden. Kündigungen sind ja bekanntermaßen schmerzhaft für alle Beteiligten, für Arbeitgeber vor allem, wenn sie teuer werden. Um hohe Abfindungen zu vermeiden, stellen wir euch in diesem Webinar daher die häufigsten Kündigungsgründe vor und geben Tipps und Hinweise, wie ihr möglichst rechtssicher kündigt und taktisch vorgeht. Und das Ganze selbstverständlich wie immer mit unseren eigenen Fällen aus der Praxis und mit aktuellen Urteilen. Wir sprechen hierbei insbesondere folgende Themen und Top 10 Kündigungsgründe an. Wir beginnen mit allgemeinem Vorweg, also keine Fehler bei den Formalitäten machen. Kommen dann zu den Themen Arbeitszeitbetrug, Spesenbetrug, Diebstahl und Unterschlagung. Dann Tätlichkeiten, Körperverletzung, Beleidigung. Dann geht es um Arbeitsverweigerung, unerlaubtes Fehlen und Verspätung. Dann geht es um Meldepflichts- und Nachweispflichtsverletzung, um Konkurrenztätigkeit, um die Androhung und die Vortäuschung einer Erkrankung, um die krankheitsbedingte Kündigung und dann um die betriebsbedingte Kündigung, also zum Beispiel die Abteilungsschließung, das Outsourcing. Das Webinar findet am 23. September statt von 9 bis 11.30 Uhr, dauert also circa 2,5 Stunden. Es kostet pro Person 95 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Und wer möchte, kann am Ende der Veranstaltung ein paar Fragen beantworten, bekommt, wenn die meisten Fragen richtig beantwortet werden, ein Teilnahmezertifikat. Sichert euch jetzt euren Platz, indem ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf den Link klickt, den wir in die Shownotes gestellt haben. Das soll es nun wirklich für heute gewesen sein. Macht es gut. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.